Steht im Buch Jesaja Kapitel 19 und Kapitel 20. Ich werde jetzt am Anfang 19, 1 bis 17 lesen und den Rest, den machen wir dann Stück für Stück während der Predigt. Lasst uns hören auf Gottes Wort aus Jesaja 19, 1 bis 17. Die Last über Ägypten, also Last, das ist sozusagen das Gerichtswort. Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke einher und kommt nach Ägypten. Da werden die Götzen Ägyptens vor ihm beben und das Herz wird den Ägyptern im Leibe vergehen. Ich will die Ägypter gegeneinander aufstacheln, dass sie kämpfen werden, ein Bruder gegen den anderen, ein Freund gegen den anderen, Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Und der Geist der Ägypter wird irre werden in ihrem Inneren und ich will ihren Plan zunichte machen. Dann werden sie die Götzen, die Zauberer, die Totenbeschwörer und die Wahrsager befragen. Und ich will die Ägypter in die Hände eines strengen Herrn ausliefern und ein harter König soll über sie herrschen, spricht der Herrscher, der Herr der Heerscharen. Und die Wasser werden sich aus dem Nil verlaufen. Und der Strom wird versiegen und vertrocknen. Und stinkend werden die Ströme seicht und trocken die Kanäle Mazors. Rohr und Schilf werden hinwelken. Die Auen am Nil, an der Mündung des Nils und alle Saatfelder am Nil werden verdorren, verwehen und nicht mehr sein. Die Fischer werden klagen und trauern werden alle, die die Angel in den Nil werfen. Und die das Netz auf dem Wasserspiegel ausbreiten, werden trostlos sein. Es werden zuschanden die Leinenweber und die Weißzeugweber. Ja, ihre Grundpfeiler sind zerschlagen und alle Lohnarbeiter sind in der Seele bekümmert. Nichts als Toren sind die Fürsten von Zoan, die weisen Ratgeber des Pharao. Ihr Ratschlag hat sich als töricht erwiesen. Wie könnt ihr denn zum Pharao sagen, ich bin ein Sohn der Weisen, ein Sohn der uralten Könige? Wo sind denn deine Weisen? Sie sollen dir doch verkünden und erkennen, was der Herr der Heerscharen über Ägypten beschlossen hat. Die Fürsten von Zoan sind zu Narren geworden. Getäuscht sind die Fürsten von Nof, die Anführer seiner Stämme haben Ägypten irregeführt. Der Herr hat einen Taumelgeist unter ihnen ausgegossen, sodass sie Ägypten in all seinem Tun irreführen, wie ein Trunkener herumtaumelt in seinem Erbrochenen. Und für Ägypten wird keine rettende Tat mehr übrig bleiben, die Haupt- oder Schwanz, Palmzweig oder Binse ausrichten könnten. An jenem Tag werden die Ägypter wie Weiber sein. Sie werden zittern und erschrecken vor dem Erdbeben der Hand des Herrn der Heerscharen, die er gegen sie erheben wird. Und das Land Juda wird für die Ägypter ein Schrecken sein. So oft es jemand bei den Ägyptern erwähnt, werden sie erschrecken vor dem Ratschluss des Herrn der Heerscharen, den er über sie beschlossen hat. Der Jesus Christus segne sein Wort an uns. Amen. Trau keiner Macht dieser Welt, aber trau Gottes Gnade für die Welt alles zu. Das ist heute unser Thema. So kann man das Kapitel 19 und 20 aus dem Buch Jesaja zusammenfassen. Die bilden eine Einheit. In diesen beiden Kapiteln geht es um das Gericht, wir haben es jetzt sehr deutlich gehört, aber dann auch um die Gnade über Ägypten und noch Kusch, das ist sozusagen auch noch dort in Afrika, das heutige Äthiopien. Und natürlich geht es jetzt nicht einfach nur darum, okay, Gott richtet Ägypten und dann rettet er es irgendwie, sondern was ist die Botschaft an uns heute? Was ist die Botschaft Gottes durch diese beiden Kapitel an uns? Wir befinden uns in dem Propheten Jesaja in den sogenannten Gerichtsworten über die Nationen. Das letzte Mal haben wir angefangen damit, mit diesem ersten großen Gerichtswort über Babylon. Und wir haben festgestellt, okay, Babylon, das ist nicht nur ein antikes Land. Es steht für das Reich des Bösen, für das Reich des Teufels in dieser Welt an sich. Es ist ein Symbol. Die Frage ist jetzt, wofür steht Ägypten? Wenn wir in die Bibel reinschauen, wissen wir, Ägypten, das war so die Großmacht. Aber zur Zeit von Jesaja war es eigentlich schon eher so die einstige Großmacht. Ja, es war eigentlich schon im Niedergang. Assyrien war die neue Großmacht. Aber dennoch, Ägypten war noch so, ja, schon noch so ein Land mit Macht. Und Ägypten war auch ein Werkzeug in Gottes Hand, um seinem Volk zu helfen. Er kennt die ganze Geschichte mit Josef, Jakob, wie das sozusagen die Stammväter, die sind dorthin gegangen, dort sind sie, haben sie Schutz in der Hungersnot gefunden, dort sind sie groß geworden, dort ist Israel erst zu einem Volk herangewachsen. Aber dann war eben Ägypten auch ein Feind des Volkes, sie haben das Volk versklavt, aber Ägypten war nie der Erzfeind, sondern ist ein bisschen ambivalent. Immer wieder haben sie sich nach Ägypten ausgerichtet und überlegt, Mensch, dort war es doch eigentlich doch ganz gut. Was hatten wir nicht alles in Ägypten? Also man hat sich immer wieder Hilfe und Rettung und Schutz von Ägypten versprochen. Schon Abraham, es geht ja in der Bibel schon los mit Abraham. Ja, ganz am Anfang, Abraham wird von Gott gerufen, dann geht er in das verheißene Land, aber dann kommt die erste Hungersnot, die erste Dürre und was macht er? Nach Ägypten gehen. Dort werde ich durchkommen mit meiner ganzen Familie. Dann das Volk während der Wüstenwanderung. Kaum, dass sie aus der Sklaverei gerettet sind, sind sie in der Wüste. Und dort ist es eben nicht mehr so, dass sie alles reichhaltig haben. Gott versorgt sie, aber eben nicht mehr mit dem, was sie gewohnt sind. Gutes Fleisch, gutes Gemüse, leckerer Knoblauch. Also all die guten Sachen. Ja. Und sie sehnen sich zurück nach Ägypten. Da ging es uns doch so gut. Wir könnten sagen, Ägypten ist so ein Stück weit so ein Prototyp für einen sozialistischen Staat. Ja? Also, er kann dir helfen, er will dir helfen, aber er will auch alles kontrollieren und du musst ihm dienen. Du hast keine Freiheit mehr, aber es ist alles geregelt. Du hast kein Eigentum mehr, aber es wird für alles gesorgt. Dein Leben wird bestimmt und kontrolliert von oben, aber du hast das gute Leben, so gut wie es eben geht. Abhängigkeit vom Staat, ja, aber Sicherheit. Und das war dann eben auch zur Zeit von Jesaja so. Da war die Situation jetzt anders. Ne? Israel hatte sein eigenes Land, aber es war bedroht durch eine neue Großmacht, ein gefährliches, ein feindliches, ein bösartiges Land, Assyrien. Und wo versprach man sich Hilfe? Bei Ägypten. Mensch, das ist doch eigentlich auch noch eine Großmacht. Die könnte doch das Gleichgewicht hier in der Weltpolitik und wir mittendrin erhalten, ja? Von Ägypten hat man sich also auch zu Zeiten Jesajas wieder Hilfe versprochen. Schutz, Sicherheit. Ägypten ist unsere Sicherheit, das kennen wir heute, ne? Wenn die Gefahr von Russland zu groß wird, ja, wenn da scheinbar irgendwie Krieg oder sonst was droht, wo gehen wir hin in Europa? Nach Amerika, unsere Schutzmacht, da haben wir Sicherheit. Das macht uns zwar abhängig von USA, aber egal, lieber USA als Russland. Ja? Mit irgendwelchen Leuten muss man doch eine Koalition schließen in dieser bösen Welt. Und das machen wir Christen eben auch so. Und dann nimmt man halt in Kauf, oder man will es nicht wahrhaben, dass Ägypten ein Land ist voller Götzen. Ja, so geht es ja los, ne? Vers 1. Das ist dort die Götzen werden erbeben. Das ist das Land für Götzendienst. Voller Wahrsagerei, Okkultismus, Zauberei, Vers 3. Ein Land, welches für die Verherrlichung von Menschen steht. Der Pharao wurde dort als Gott angebetet. Ein Land, welches von dem wahren Gott nichts wissen will, obwohl sich Gott ihm deutlich offenbart hat und ganz auf seine politische, wirtschaftliche, geostrategische, militärische Macht vertraut. Ja, das war Hochmutstolz pur in Ägypten. Also merken wir, in Ägypten ist in der Bibel nicht nur einfach ein antikes Reich. Ägypten steht exemplarisch für Mächte, die sich durch die ganze Geschichte hindurchziehen, bis in unsere Zeit hinein. Ägypten steht für die Welt ohne Gott. Also nicht unbedingt so die ganz offen gottfeindliche Welt, so das Reich des Bösen, so aggressiv offen gegen Gott, so Babylon, aber mindestens gottlos. Und deshalb nennen wir das Land heute nicht Ägypten, sondern wir nennen es gerne so neutral. Das ist das Neutral, ja? Der neutrale Staat oder so. Nee, die neutrale Welt. Das ist natürlich eine Illusion. Also Ägypten heute, das sind sozusagen moderne Gesellschaften, stabile Staaten, wirtschaftliche, stabile Systeme. Wir bezeichnen vielleicht die westliche Welt. Ja? Die westliche Welt, das ist Ägypten. Oder wir können es noch konkreter machen, der deutsche Sozialstaat. Das ist heute Ägypten. Wir leben mittendrin. Ich werde euch das heute zeigen. Ihr habt das heute so gehört hier. Boah, so ein Gerichtswort hier. Boah, Jesaja 19, ne? Die Gerichtsworte, ne? Haben wir schon mal gelesen. Langweilig. Was soll uns das? Was wollen wir davon heute lernen? Wie will ich jetzt davon predigen? Ja? Hoffentlich wird die Predigt, sagen sich die Jüngeren, einfach kurz. Ne? Sie wird heute lang. Sie wird heute lang, weil es so aktuell ist. Also Ägypten steht für Länder, für Mächte in dieser Welt, die dir was versprechen. Sicherheit, Wohlstand und ein gutes Leben. Und das ist natürlich verlockend, aber nicht nur verlockend, sondern das ist ja auch überzeugend. Das ist sozusagen das scheinbare super Angebot ohne Haken. Es ist doch die neutrale Welt. Wir können doch hier ein gutes, sicheres Leben führen. Und es ist doch auch unentbehrlich. Wir brauchen das doch auch. Aber die Bibel macht deutlich, eben durch solche Kapitel, die Mächte in dieser Welt können ihr Versprechen, was sie dir geben, nicht halten. Sie können es nicht halten. Was auch immer die deutsche Regierung oder die westliche Welt oder diese Mächte in dieser Welt versprechen, sie können es nicht halten. Mehr noch, wer auf sie vertraut, gerät immer mehr in eine Abhängigkeit. Ja? Ich meine, es ist nicht so, ja, du brauchst dann unbedingt das Geld vom Staat, sondern es ist so eine unsichtbare Abhängigkeit, weil dein Herz beginnt sich daran zu binden. Du fängst an, auf sie zu vertrauen. Du schließt deshalb Kompromisse. Aus dem Vertrauen wird eine immer festere Bindung und aus der Bindung wird letztlich Götzendienst. Du machst mit. Ägypten ist ein geistliches Prinzip. Die Suche nach irdischer Sicherheit ohne Gott. Nach irdischer Sicherheit ohne Gott. Wir haben heute in der Lesung gehört, Apostel Johannes hat gesagt, habt nicht lieb die Welt. Und Jesaja sagt uns, verlasst euch nicht auf sie, vertraut ihr nicht. Das ist mein erster Punkt, warum wir in der Welt keine weltliche Sicherheit finden können. Ja, vertraut ihr nicht, denn wir können in dieser Welt keine weltliche Sicherheit finden. Es ist sogar absolut dumm, es ist kurzig, es ist töricht, wenn wir in Bezug auf unser irdisches Wohlergehen unsere Sicherheit in der Welt, in weltlichen Mächten suchen. Wir würden sagen, hey, Moment mal, meine ewige Sicherheit, da gucke ich natürlich in die Bibel. Da will ich auf Gott schauen, da will ich auf Gott vertrauen. Aber wenn es um meine irdische Sicherheit geht, wie kann ich hier leben, da muss ich doch irgendwie auch mit den weltlichen Mächten mich arrangieren. Wie soll es denn anders gehen? Aber die Antwort lautet, suche nicht in ihnen Sicherheit, weil Gott sie richten wird. Und dabei wird er alles zerstören, was dir Schutz und Sicherheit geben sollte. Und da wir eben in einem solchen Land leben, sollten wir uns dieses Gericht jetzt mal konkret anschauen. Wie sieht das Gericht Gottes über Ägypten aus oder über eben diese Welt, von der wir uns Sicherheit versprechen? Das sind diese Verse 1 bis 17, die ich uns schon gelesen habe. Das erste ist Vers 1. Gott selbst kommt. Gott kommt in einer Wolke schnell. Also es ist sehr ernst. Wir sollten es sehr ernst nehmen. Und dann, wie macht Gott das? Wie richtet er konkret? Der Schritt 1 ist die Verse 2 bis 4. Wir können da sagen, das ist Spaltung, Bürgerkrieg und Fremdherrschaft. Ja, schaut mal, Vers 2. Und ich will die Ägypter gegeneinander aufstacheln, dass sie kämpfen werden. Ein Bruder gegen den anderen, ein Freund gegen den anderen, eine Stadt gegen die andere, ein Königreich gegen das andere. Also das ganze Land wird von Kämpfen und Spaltung zerrissen sein. Genauso war es dann zur Zeit Jesajas. Das Ägypten zerbrach in einzelne Fürstentümer, die haben gegeneinander gekämpft. Und dieses Land, was sozusagen dann gespalten wurde, was einfach in diese ganzen Kämpfe verwickelt war, das hat natürlich dann die eigene Stärke verloren und wurde von größeren Mächten beherrscht. Ja, das ist dann Vers 4. Ja, es geriet dann immer mehr unter fremde Herrschaft, das war dann konkret Assyrien. Im Vers 4 lesen wir, ja, ich werde euch einen strengen Herrn ausliefern. Also Ägypten hat seine Selbstständigkeit verloren. die falschen Götter, die sie angebetet haben, ihre Zauberer und von dem sie sich sozusagen Hilfe erhofft hatten, ja, von der Magie und all dem, Vers 3, hat alles nichts gebracht. So, Spaltung, Zerrissenheit. Das ist doch genau das, was wir in unserem Land erleben, was wir in der westlichen Welt erleben. Ja? Es gibt scheinbar nur noch zwei Lager in der Politik, in der Gesellschaft. Und das andere Lager, das wird nicht mehr so als der politische Gegner betrachtet oder so, sondern das ist das Böse, das ist der Böse. Was die wollen, das ist böse. Alles ist moralisch, ja. Es gibt mindestens eine Brandmauer dazwischen, aber es geht natürlich noch weiter. Gewalt wird die Folge sein, ist ja schon teilweise die Folge. Wir hören ja immer mehr von irgendwelchen Ausschreitungen, zum Beispiel eben in der USA oder in England. Und was machen wir in Deutschland? Wir hoffen, dass es bei uns nicht so schlimm wird wie in der USA oder in England. In Deutschland wird es doch hoffentlich nicht so schlimm werden. Wir werden doch hoffentlich noch rechtzeitig die Kurve kriegen. Wir werden doch hoffentlich unsere Sicherheit und meinen Job und so weiter behalten können. Ja? Oder? Das ist doch das, was uns erfüllt. Ja? Deutschland, wir kommen durch. Wir schaffen das. So, wenn Gott die Reiche dieser Welt richtet, ist das nur der erste Schritt. Macht euch keine Illusion, das ist nur der erste Schritt. Die werden sich da oben nicht wieder einkriegen. Dieses Land wird nicht wieder zusammenwachsen, das ist nur der erste Schritt. Schaut mal, wie es hier weitergeht. Schritt 2 ist nämlich die Zerstörung der Wirtschaft. Ui, sind wir vielleicht da schon drin? Schaut mal, Kapitel 19 ab Vers 5. Und die Wasser werden aus dem Nil verlaufen. Und weil Gott sozusagen den Nil vertrocknen lässt, wird alles andere dort wirtschaftlich eingehen. Ja, davon ist jetzt sozusagen die ganze Feldwirtschaft abhängig. Die werden dann erwähnt, Vers 7, ja, alle Saatfelder und so weiter werden dann verdorren. Ja, und dann werden natürlich auch die Fischer keine Arbeit mehr haben. Und dann werden aber auch die ganzen Unternehmer keine Arbeit mehr haben. Ja, also die Handwerker und so weiter, die hier erwähnt werden, die Weber. Ne, die Weber, das war sozusagen das ganz große Handwerk damals. Und dann geht es bis zu den Lohnarbeitern, Vers 10. Die Lohnarbeiter werden in ihrer Seele bekümmert sein. Von was sollen wir leben? Jetzt habe ich meinen Job verloren. Die Stütze reicht kaum aus und so weiter und so fort. Ja? Also wenn Gott die Hauptlebensader abdreht, damals war es eben der Nil, das Wasser, dann wird alles andere zugrunde gehen. Ganz einfach. Was ist denn bei uns die große Industrie in Deutschland? Autoindustrie. So Grundpfeiler der Wirtschaft, Autoindustrie, die strauchelt sehr stark in den letzten Jahren. Das betrifft natürlich dann nicht nur die Autoindustrie, sondern, oder sagen wir mal, die großen Firmen, sondern das betrifft dann die Zulieferer. Und dann betrifft es auch die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden, wo diese ganzen Firmen sind. Und dann geht es natürlich vor allen Dingen auf die ganzen Arbeitnehmer, die ihren Job verlieren. 2025 verlor die deutsche Industrie insgesamt 120.000 Arbeitsplätze, die Hälfte davon aus der Autobranche. Wir haben seit 2020 extrem viele Firmenpleiten in Deutschland. Es wird zwar parallel immer ständig neue Firmen werden gegründet, gebaut, es wird investiert. Das Problem ist, das sind so kleine Firmen, alles unsicher. Und die Grundlage der Wirtschaft bricht immer mehr weg. Wir haben in Deutschland alle 20 Minuten eine Pleite. Alle 20 Minuten. Und es ist eben so, dass immer mehr große Firmen davon betroffen sind. Also das Jahr 2025 war so ein richtiger Peak. Das waren so richtig viele große, wichtige Firmen, die davon betroffen waren. Was ist das Problem? Warum geht in Deutschland die Autoindustrie eigentlich krachen? Weil die Energie so teuer ist. Der Energiestrom, ja, der wird abgedreht. Oder der wird halt zu teuer. Versteht ihr? Gott kann die wirtschaftliche Lebensader eines Landes abdrehen und dann bricht alles zusammen. Das ist überhaupt kein Problem für Gott. Es ist halt nicht mehr das Wasser des Nils. Es ist halt der Energiestrom, der jetzt abgedreht wird. Wir leben in einem Land, wo es wirtschaftlich bergab geht. Und was machen wir? Wir hoffen, dass es doch irgendwann wieder berghoch geht. Wir hoffen, dass es meinen Job nicht trifft. Ich bin doch in der Branche, da wird es doch gehen. Und wir hoffen natürlich vor allem auf eins, dass die Politiker und die Ratgeber und die Experten doch nicht so kurzsichtig sein können und dass sie dann irgendwann entsprechende Ideen und Pläne haben und das Ruder wieder rumreißen. Es ist doch offensichtlich, woran es liegt. Also können wir doch einfach ein paar Hebel drehen und dann wird es wieder besser werden mit der deutschen Wirtschaft. Kann man sicherlich machen. Aber wenn Gott die Reiche dieser Welt richtet, dann war das ja nur ein weiterer Schritt. Es geht nämlich noch weiter. Schritt 3, Bloßstellung der Experten und Ratgeber. Schaut mal Vers 11. Na, ist doch so, wir fangen jetzt an zu hoffen. Da gibt es doch genug Schlaue, die das erkennen und dann wieder ändern werden. Aber was steht hier Vers 11? Nichts als Toren sind die Fürsten von Zoan, die weisen Ratgeber des Pharao. Zoan, eine Stadt in Ägypten, das war eine alte Königsstadt, eine ganz alte Königsstadt. Dort waren sozusagen seit jeher die Experten. Ne? Hier Vers 11, ich bin ein Sohn der Weisen am Ende, ne? Ein Sohn uralter Könige. Die hatten ganz hohe Reputation, das waren die Experten. In Zoan, da ging man hin, um politisch und wirtschaftlich beraten zu werden. Und ihr Rat war was? Nutzlos. Es ist nicht so, dass sie dumm gewesen waren, dass sie irgendwie nur noch Idioten dort am Werken waren. Nein. Aber es hat alles nichts gebracht. Ihre Erfahrung alles. Denn, wir lesen Vers 14, der Herr hat einen Taumelgeist unter sie ausgegossen, sodass sie Ägypten in all seinen Tun irreführen. Wie ein Trunkener herumtaumelt in seinem Erbrochenen. Natürlich haben die alle studiert. Natürlich waren die alle schlau. Also Deutschland hat zwischen 1500 und 2000 Wirtschaftsprofessoren für Wirtschaft, Professoren auf ganz Deutschland verteilt. Mir würden gar nicht so viele Städte einfallen. Wo arbeiten die eigentlich alle? Ja, in Deutschland gibt es für fast jedes gesellschaftliche Feld Expertengremien. Diese Expertengremien sind zusammengestellt aus Professoren, Fachleuten, Praktiker aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Ethik. Und die sollen jetzt die Regierung und die Wirtschaft beraten und die öffentliche Meinung sozusagen in die richtige Richtung befördern. Für den Bereich Wirtschaft und Finanzen haben wir den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das sind die Wirtschaftsweisen, habt ihr schon mal gehört. Ne? Dann haben wir den Stabilisierungsrat, der überwacht die Haushaltsdisziplin der Länder. Dann haben wir die monetäre Expertengremien der Bundesbank für die Geldpolitik. Finanzmarktstabilisierungsfonds, Expertengremien für Finanzkrisen und so weiter. Aber es geht noch weiter. Umwelt, Energie, Infrastruktur, da haben wir den SRU, Sachverständigenrat für Umweltfragen. Dann haben wir den Ethikrat Energie, der berät sozusagen bezüglich der Energiewende. Dann haben wir den Rat für nachhaltige Entwicklung, ja, strategische Beratung der Bundesregierung in Nachhaltigkeitsfragen und so weiter. Dann haben wir noch Soziales und Gesundheit, den Deutschen Ethikrat. Ja, und dann haben wir Expertenkommission Pflege und Sozialbeirat beim BAMAS, bei der Sozialpolitik und so weiter und so weiter. Also wir haben für alles Experten. Unsere Leute aus Zoan sind überall. Und es ist nicht so, dass jeder Rat, den die geben, immer dumm ist oder irregeleitet. Ich weiß, die sind schlaue Leute. Die Frage ist eben auch, wird der Rat von der Politik angenommen und umgesetzt? Am Ende ist und bleibt es aber das Gericht Gottes. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Ja, das sagt dann Paulus. Was ist die Konsequenz von Schritt 1, 2 und 3 in diesem Gericht? Völlige Entmachtung, völliger Niedergang. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch. Das wird dann in den Versen 15 bis 17 deutlich. Ja? Vers 15. Und für Ägypten wird keine rettende Tat mehr übrig bleiben, die Haupt oder Schwanz, Palmzweig oder Binse ausrichten. Also alle Schichten sind betroffen. Und keine Schicht kann das Volk retten. Die Politikerkaste nicht, die Großindustriellen nicht, der starke Mittelstand nicht, die einfachen Arbeiter nicht, die Sozialvereine nicht, egal was. Alle, ja, vom Haupt bis zum Schwanz. Alle sind betroffen. Und das kommt nicht einfach so. Das ist nicht einfach der Lauf der Geschichte. Das ist nicht einfach so, na ja, da geht halt ein Land mal hoch und eins mal runter. Das ist Gottes Gericht. Vers 17, ja. Die Ägypter selbst werden es erkennen und erschrecken vor dem Ratschluss des Herrn der Herrscher. Das ist Gottes Gericht. So, das Dümmste, was Israel also damals machen konnte, in seiner prekären Situation, das Dümmste, was es machen konnte, war, angesichts dieses Zustands auf die Hilfe und Sicherheit in Ägypten zu vertrauen. Genau das haben sie immer wieder gemacht. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Propheten durch. Immer wieder wird erwähnt, sie vertrauten auf Ägypten. Hier in Kapitel 20, lasst uns das mal lesen. Kapitel 20, 1 bis 6. In dem Jahr, als der Tartan nach Asdod kam, als ihn Sargon, der König von Assyrien, sandte und er gegen Asdod kämpfte und es einnahm. Also der assyrische König hat seinen General Tartan geschickt. Die Lage wurde echt bedrohlich jetzt für Israel. Man war sozusagen drauf und dran zu sagen, jetzt müssen wir aber wirklich feste Bünde mit Ägypten schließen. Da spricht Gott zu Jesaja. Zu jener Zeit hatte der Herr durch Jesaja, den Sohn des Amoz, so gesprochen. Geh, lege das Sacktuch ab von deinen Hüften und zieh die Sandalen aus von deinen Füßen. Und er machte es so, ging entblößt und barfuß. Also entblößt heißt, wahrscheinlich hat er noch irgendwie einen Unterleib angehabt, aber er ging fast nackt. Da sprach der Herr, gleich wie mein Knecht Jesaja 3 Jahre lang entblößt und barfuß einhergegangen ist. Als Zeichen und Warnung für Ägypten und Kusch. Also der Prophet Gottes, eine wichtige Persönlichkeit, musste 3 Jahre halbnackt durch das Land laufen. So ernst war es, die Botschaft. Dass es alle begreifen. Das macht er nicht einfach so. So wird der König von Assyrien, die gefangenen Ägypter, und die zur Verbannung bestimmten Kuschiter, Knaben und Greise, entblößt und barfuß und mit entblößtem Gesäß, also splitterfasernackt, zur Schande wegführen, zur Schande Ägyptens. Da werden dann diejenigen verzagen und zu Schanden werden, die sich auf Kusch verließen und sich mit Ägypten brüsteten. Und die Bewohner dieses Küstenlandes werden an jenem Tag sagen, siehe, so steht es mit unserer Zuflucht, zu der wir geflohen sind um Hilfe und Rettung vor dem König von Assyrien. Wie wollen wir nun entkommen? Wie wollen wir nun entkommen? Also, die Botschaft war sowas von eindringlich, nicht nur an Worten, sondern eben, dass Jesaja da 3 Jahre lang halbnackt und unter dieser Qual und dieser Mühsal einhergehen musste. Es war ziemlich deutlich, so wird es Ägypten ergehen und allen, die sich an Ägypten hängen. Und dennoch geht Israel hin und sucht bei ihnen Hilfe. Kinder, wenn ihr in einen richtig fetten Gewitterguss kommt und es weit und breit keine Möglichkeit, euch unterzustellen, und dann ist da aber dieses alte Haus, da steht überall drin, bitte nicht betreten, Einsturzgefahr, ganz viele Schilder, bitte nicht betreten, Einsturzgefahr. Was macht ihr dann? Ihr sagt, egal. Wir wollen nicht nass werden, ab in dieses Haus. Und das Haus bricht zusammen. Und das ist das. Ja? Also was ist besser, einmal richtig nass werden oder mit dem Haus zusammenbrechen? Es ist irrsinnig, in das Haus zu gehen. Könnt ihr euch noch an die Lehman Brothers Bank Pleite erinnern? Das war so das, was 2008, ist jetzt schon eine Weile her, aber das sind da so eine große Bank gewesen, eine große Bankpleite, was so die Finanzkrise 2008 so richtig ins Rollen gebracht hat. Die war heftig. So 2008 war das und 2007 gab es so viele Warnungen davor. Nachher, alle waren so erschüttert, wie konnte das passieren? Urplötzlich bricht diese große Bank zusammen, aber nachher kam raus, nee, da gab es ja ganz, ganz viele Warnungen schon. Und warum haben die Leute dennoch angelegt? Haben gesagt, ja, das ist egal. Weil sie haben sich gesagt, ja, so schlimm wird es nicht sein. Das kann ja nicht passieren, dass die Bank pleite geht. So schlimm wird es nicht sein. Und wir gehen hin und legen bei so einer Bank an, wenn wir auf solche Länder, auf solche Mächte vertrauen. Ich meine, es klang heute vielleicht so ein bisschen so an, aber wir können jetzt nicht hergehen und jeden Gerichtstext hier aus dem Alten Testament so prophetisch jetzt auf irgendein konkretes Land heute legen. Ja, so, das ist jetzt Deutschland. So, dass wir jetzt sagen, so 1:1. Das können wir nicht machen. Aber nochmal, Ägypten ist ein Symbol. Und das Gericht damals über Ägypten ist eben auch, daran erkennen wir Muster, wie Gott die Reiche auch heute noch richten wird. Die wirtschaftliche Lebensader eines wirtschaftlichen Riesens absteigen, Spaltung, Bürgerkrieg und Krieg in ehemals sichere Länder schicken und die Weisheit der Elite der hochentwickelsten Länder zur Torheit machen. das ist für Gott kein Problem. Und dann gehen Länder krachen, dann gehen sie bergab. Und deshalb gilt uns heute genauso die Botschaft. Wenn stolze und gottlose Reiche und Mächte definitiv gerichtet werden, dann ist jeder, der bei ihnen Hilfe sucht, mehr als leichtsinnig. Er ist ein Tor. Dann werden diejenigen verzagen und zu Schanden werden, die sich auf Kusch verließen und sich mit Ägypten brüsteten. Und dann ganz am Ende, wie wollen wir nun entkommen? Ewige Sicherheit, Seelenheil, ja, das suchen wir bei Gott. Aber wo suchen wir unsere irdische Sicherheit? Das Leben wird immer teurer. Also suchen wir Hilfe beim Staat. Das Leben wird immer gefährlicher, also suchen wir Sicherheit in Aufrüstung. Das Leben wird immer ungesünder, also suchen wir Hilfe bei der Medizin. Das Leben wird immer anstrengender, also suchen wir Hilfe in sozialen Medien oder der Natur oder sonst wo. Das Leben wird immer unübersichtlicher, also suchen wir Hilfe in der KI und so weiter. Nicht bitte falsch verstehen, Gott hat damals schon diese Länder genutzt, als Werkzeug in seiner Hand. Ägypten hat er gebraucht, um Israel zu stärken, um sein Volk zu bauen. Ja, Gott kann das machen. Das heißt auch nicht, dass wir absolut auf Distanz gehen sollen, mit all diesen Sachen nichts zu tun haben dürfen. Aber wir dürfen uns nicht auf sie verlassen. Wir dürfen nicht unseren Schutz, unsere Sicherheit, unsere Geborgenheit in ihnen suchen, sondern eben bei Gott allein. Aber das ist eben so schwer, weil wir mitten in der Welt leben. Wir sind ja mittendrin. Wir sind mit der Welt verbunden, vernetzt, verlinkt. Und dann wird eben ganz schnell aus dieser Verbundenheit eine Gebundenheit. Wir müssen dann notgedrungenermaßen Sachen mitmachen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Aus dem Vernetztsein wird ein Verankertsein. Wir sind so sehr drin in der Welt, wir kriegen das gar nicht mit, dass wir wie die Welt leben. Aus diesem Verlinkt wird ein Verliebt. Ja? Bei manchen Menschen hat man den Eindruck, die sind eigentlich mit ihrem Handy verheiratet, anstatt mit ihrem Ehepartner. Viel mehr damit zu tun. Umso wichtiger ist die Botschaft solcher Kapitel, die wir gerne mal überblättern. Ja, vertraue auch in Bezug auf deine irdische, auf deine weltliche Sicherheit allein auf Gott. Das ist die Botschaft. Und jetzt könnten wir natürlich auf folgende Idee kommen. Wenn das so ernst ist, wenn wir ja schon diese Realität in unserem Land erleben, was machen wir dann? Lass uns die Koffer packen. Ab nach Südamerika. Da, wo noch Freiheit ist. Oder was weiß ich wo, in Rumänien oder so. Ja? Müssen wir nicht jetzt einfach raus aus dieser Welt? Die steht doch unter dem Gericht Gottes. Das ist doch hoffnungslos. Schön doch die Idee, oder? Wir packen alle zusammen die Koffer. Verkaufen unsere Hütten, wenn wir welche haben, haben wir genug Geld, um ins Rumänien ein ganzes Dorf zu kaufen. Dort machen wir unsere schöne, heile Welt. Verlockend, oder? Aber das ist das, was Gott nicht will. Im Gegenteil, Gott sagt, ich habe einen Plan. Und ich habe sogar einen Heilsplan mit dieser gottlosen Welt. Und deshalb schickt er uns in diese Welt hinein. Also vertrau keiner Macht dieser Welt. Aber trau Gottes Gnade für die Welt alles zu. Und jetzt kommen wir zu diesem Mittelteil von Kapitel 19 und 20. Und da lesen wir nämlich Folgendes. Vers 18, Kapitel 19, Vers 18. Zu dieser Zeit, also wo das Land am Boden liegt, wo Gott das Gericht über das Land bringt, bis es völlig zerstört ist, zu dieser Zeit werden 5 ägyptische Städte die Sprache Kanaans reden, und bei dem Herrn der Heerscharen schwören, eine wird ihr Heres heißen. Also ihr Heres, das ist, wahrscheinlich heißt das Stadt der Zerstörung, ist aber ein Wortspiel mit Stadt des Lichtes oder der Sonne. Und das ist sozusagen ein Heliopolis. Das war sozusagen die Stadt, das Zentrum des Götzen Ras. Also sozusagen der Mittelpunkt des Götzendienstes. Ja? Die werden bei dem Herrn schwören. Dann Vers 19. An jenem Tag wird mitten im Land Ägypten ein Altar für den Herrn stehen. Also das Land der Pyramiden, der Tempel, der Götzentempel und so weiter, mittendrin steht auf einmal ein Altar für den Herrn. Und ein Gedenkstein für den Herrn nahe seiner Grenze. Und das wird das Zeichen und ein Zeugnis sein für den Herrn der Heerscharen im Land Ägypten. Denn sie werden zum Herrn schreien wegen ihrer Bedrücker. Und er wird ihnen einen Retter senden, der wird kämpfen und sie erretten. Und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben. Und die Ägypter werden an jedem Tag den Herrn erkennen. Sie werden ihm mit Schlachtopfern und Speisopfern dienen. Sie werden dem Herrn Gelübde ablegen und sie auch erfüllen. So wird der Herr der Ägypter, so wird der Herr die Ägypter schlagen, wird sie schlagen und dann heilen. Und sie werden sich zum Herrn wenden und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. An jedem Tag wird von Assyrien eine gebahnte Straße nach Ägypten gehen. Der Assyrer wird nach Ägypten kommen und der Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen. An jenem Tag wird sich Israel als drittes zu Ägypten, Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein. Denn der Herr der Herrscharen segnet es, indem er sagen wird, gesegnet bist du Ägypten, mein Volk. Und du Assyrien, das Werk meiner Hände. Und du Israel, mein Erbteil. Wir kommen zum zweiten Punkt, warum wir in der Welt das Evangelium verkünden müssen. Also wenn wir zu diesem Punkt kommen, mitten in diesem Gerichtswort und mitten in diesem ganzen Abschnitt, in diesen 10 Kapitel Gerichtsworte, das ist doch der absolute Hammer, das verschlägt einem die Sprache. Da ist die Rede von ganzen Städten, die auf einmal Hebräisch sprechen, um Gott in der Sprache der Bibel anzubeten. Das Zentrum des Götzendienstes wird ein Zentrum des Gottesdienstes. Was Jesaja uns sagen will, das ganze Land wird sich Gott zuwenden. Einst hat Gott das Schreien Israels gehört und dieses Land bekämpft, aber jetzt lesen wir in Vers 20, jetzt erhört er das Schreien der Ägypter und befreit es. Und nach dem Gericht, am Ende des Gerichtswortes sagt er dann sogar, ja, Vers 24, mein Volk zu Ägypten, aus dem er damals sein Volk gerettet hat, sagt er jetzt, du bist auch mein Volk. Also das Land, welches Gott einst gerichtet hat, wird Gott zu seinem Volk machen. Und nicht nur dieses Land Ägyptens. Habt ihr gemerkt, auf einmal wird die andere Großmacht, die damalige Großmacht erwähnt, Assyrien. Also es wird deutlich, diese Erweckung, diese Umkehr, die wird nicht nur ein Land erreichen, sondern die ganze Welt wird erreicht werden. Und dann wird es zwischen Ägypten und Assyrien, diese beiden Urfeinde, eine Straße geben. Es wird eine Verbindung geben. Es wird Frieden geben, damit sie gemeinsam Gott anbeten können. Wisst ihr, das ist der Weg, den Abraham damals gegangen ist. Die ganze Welt war weg von Gott. Gott erwählt Abraham, sagt, in dir sollen gesegnet werden alle diese Völker. Und dann geht er diesen Weg von sozusagen Ur und Chaldea, also über Assyrien, dann Israel, dann kommt er bis nach Ägypten. Das ist diese ganze damalig bekannte Welt. Da ist Abraham schon durchgelaufen. Gott hat gesagt, durch dich will ich alle diese Völker segnen. Und jetzt sagt er, und das wird so geschehen. Die ganze Welt oder Menschen aus der ganzen Welt werden Gott anbeten. Und jetzt sitzen die Theologen und fragen sich, na, wie wird das heute lösen? Wie wird es denn jetzt genau werden? Ja, auf diese Sicht der letzten Dinge, wie wird es am Ende werden, gibt es unter bibeltreuen Christen verschiedene Sichtweisen. Wir haben mindestens zwei große. Das eine sind jetzt hier in dem Fall die Dispensationalisten oder auch die Prämillennialisten. Die sehen diese Verse und sagen, das wird sich erfüllen in einem irdischen 1000-jährigen Reich. Christus kommt irgendwann wieder, danach wird es ein irdisches 1000-jähriges Reich geben. Dann wird sich das erfüllen. Und sie sagen aber auch, es gibt eine Art Vorerfüllung. Natürlich sehen Sie jetzt in der Zeit der Gemeinde, in der Zeit, wo das Evangelium in der ganzen Welt verkündet wird und überall Menschen zu Gott kommen, schon eine Vorerfüllung. Und das ist der Unterschied. Wir Bundestheologen, wir sehen darin, in dieser von denen aus gesehen, von Ihrer Seite aus gesehen Vorerfüllung, sehen wir den Schwerpunkt der Erfüllung. Ja, jetzt, wo das Evangelium verkündet wird, wo es sich über die ganze Welt ausbreitet, wo Menschen aus den fernsten und den feindlichsten Ländern kommen und Gott anbeten, sehen wir diese Erfüllung. Vollständig natürlich dann in der neuen Erde, auf der neuen Erde im neuen Himmel, wenn alle Gott anbeten werden. Aber jetzt hier schon wirklich durch die Ausbreitung des Evangeliums. Und deshalb ist dieser Altar hier auch nicht wird wörtlich zu verstehen, denn Jesus hat ja gesagt, sie werden mich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Es ist ein Zeichen dafür, dass man eben nicht nach Jerusalem gehen muss, zum Tempel, zum Altar Gottes, sondern man kann in Ägypten Gott anbeten. Oder dieser Gedenkstein nahe der Grenze, Vers 19. Damals haben die Stamm Ruben und halbe Stamm Manasse und so weiter, die jenseits des verheißenen Landes, jenseits des Jordans gelebt haben, einen großen Gedenkaltar aus Steinen aufgebaut, als Zeichen dafür, wir wohnen zwar nicht dort bei euch, aber wir gehören dazu. Das ist auch unser Gott. Wir gehören zum Volk. So ist es jetzt hier. Wir wohnen zwar nicht dort, aber wir gehören dazu. Paulus schreibt es so in Galater 3, Vers 28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Okay, es gibt verschiedene Sichtweisen, wie sich das mal dann am Ende erfüllen wird. Aber interessanterweise gab es schon eine ziemlich konkrete historische Erfüllung dieser Worte. Denn die ersten beiden großen Zentren der Christenheit waren wo? In Syrien, in Antiochia und Ägypten, Alexandria. Das waren die großen Zentren. Ganz am Anfang noch Jerusalem, aber das ist ja dann zerstört worden, dann waren es diese beiden. Und die zwischen diesen beiden Städten, zwischen diesen beiden christlichen Zentren, ja, bevor der Islam kam, gab es einen ganz regen Austausch. Das war wie eine Straße. Und sie haben zusammen Gott angebetet. Also wir können sehen, diese erste Erfüllung, die kam ziemlich schnell nach Christus. Also die erste Erfüllung in der Zeit der alten Kirche. Wir sehen eine fortlaufende Erfüllung durch die Mission in der Welt und es wird eine endgültige Erfüllung in Gottes Zukunft geben, wie auch immer die dann konkret aussieht. Wo liegt denn aber jetzt heute unser Schwerpunkt? Wir müssen uns nicht die Köpfe einhauen oder streiten. Wie wird das mal ganz am Ende werden? Der Schwerpunkt für uns liegt wo? Na, in der Mitte. Die fortlaufende Erfüllung in der Mission. Das ist doch der Schwerpunkt für uns. Gottes Gerichte in dieser Zeit haben immer ein Ziel. Und zwar Rettung für die Ewigkeit. Wenn Gott sagt, jetzt ist ganz Schluss, dann ist ganz Schluss, dann kommt das letzte Gericht. Aber bis dahin haben Gottes Gerichte in der Zeit über diese Mächte dieser Welt immer ein Ziel, Rettung für die Ewigkeit. Wenn Gott etwas wegnimmt, wenn Gott etwas zerstört, worauf Menschen oder ganze Länder sich verlassen, dann möchte er, dass sie erkennen, verlass dich allein auf den Herrn. Das ist die einzig sichere Bank in dieser Welt. Und bei Gott und nur bei Gott kannst du sogar Sicherheit finden vor dem Gericht Gottes. Das ist der Punkt. Das ist doch die sehr deutliche Botschaft hier in diesen beiden Kapiteln. Durchs Gericht zur Rettung. Erst kommt das Gericht, dann kommt die Rettung. Das Problem ist aber, dass kein Mensch durch das Gericht Gottes kommt. Aufgrund seiner Sünde. Wenn Gott diese Sünde ganz und gar richten würde, dann kommst du nicht durch das Gericht noch zur Rettung. Dieses durch Gericht zur Rettung funktioniert nur, weil Christus gekommen ist, der Sohn Gottes selbst, und dieses Gericht für uns getragen hat. Er hat die Strafe Gottes für unsere Schuld getragen. Und deshalb können wir jetzt das Leben sagen, ja, durchs Gericht auf Golgatha zur Rettung für uns. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus Christus, wer mein Wort hört, dieses Wort des Evangeliums, und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Diese Botschaft, um die geht's, und diese Botschaft sollen wir heute verkünden, und zwar wo? Überall. In der ganzen Welt, allen Völkern. Und diese überirdische, unvorstellbare Gnade Gottes, die allen gilt und die eben gerade seinen ärgsten Feinden auch zugesprochen gilt oder hier verheißen wird, das unterstreicht Gott, indem er sozusagen in diesen Kapiteln, in diesen 10 Kapiteln über die Gerichtsworte über die Nation ins Zentrum diese Worte packt, wo wirklich mehr als deutlich unterstrichen wird, nicht so allgemein, ja, alle Heidenvölker werden anbeten, so wie in dem Psalm oder am Anfang, sondern hey, da steht ein Altar, da steht ein Gedenkstein, da sprechen sie Hebräisch und so weiter und so fort. Sehr, sehr, sehr deutlich. Also was für eine Ermutigung für uns, das Evangelium zu verkünden. Und zwar allen Menschen. Gottes Botschaft lautet an uns, vertraue nicht der Welt, aber schreib sie nicht ab. Hab kein Vertrauen auf Ägypten, hab kein Vertrauen auf Deutschland, aber hab Hoffnung für Deutschland. Such nicht deine Hilfe in der Welt, aber verkünde der Welt das Heil, welches von Gott kommt. Wisst ihr, ich denke mir, die Juden damals, auch die Frömmsten oder den Juden, ich glaube nicht, dass die daran gedacht haben, ja, aber irgendwann wird Gott sich über Ägypten erbarmen und Assyrien auch. Ich glaube nicht, dass die daran gedacht haben. Jetzt, für wen haben wir heute keine Hoffnung mehr? Wo sagen wir, kannst du vergessen. Vielleicht die einige Länder des Islam, so Afghanistan, Iran. Oder vielleicht Länder, die seit Jahren im Bürgerkrieg in Unruhen versinken, wie Sudan, Somalia, Äthiopien, was hier erwähnt wurde, Kusch. Es wird doch nie Ruhe reinkommen. Oder vielleicht so knallharte Regime in der Welt wie Nordkorea. Oder so gottlose Großmächte, USA und Russland. Oder vielleicht unser eigenes Land, wir sagen Deutschland. Oder für gewisse Personengruppen in unserem Land, ja, diese Rechtsextremen, diese Linksextremen, diese Öko-Fanatiker, kannst du alles vergessen, haben wir keine Hoffnung mehr. Wie oft betet ihr denn für die grünen Politiker, für die linken Politiker, für die rechten Politiker? Für den schwarzen Block, ja, für die Zecken, für die Glatzen und so weiter. Wie oft beten wir denn für die? Haben wir da überhaupt noch Hoffnung? Vielleicht auch in deinem persönlichen Umfeld, da gibt es so diese knallharten Atheisten, vielleicht sogar in deiner eigenen Familie, wo du sagst, es hat keinen Zweck mehr. Vielleicht ist es sogar du selbst, dass du sagst, bei mir habe ich keine Hoffnung mehr. Wenn Gott sich selbst über die schlimmsten Feinde erbarmt, Ägypten und Assyrien, dann ist für jeden Sünder Hoffnung. Für jeden. Das ist der eine Punkt. Und der andere, wir sind aufgerufen, das Evangelium auch dort zu verkünden, wo alles hoffnungslos erscheint. Und wisst ihr, wie wir das machen können? Durch zwei Dinge. Wir sind ja jetzt nicht alle Verkündiger. Wir gehen ja jetzt nicht alle raus auf die Straße und fangen an, das Evangelium zu verkünden. Aber durch zwei Dinge können wir alle dieses Evangelium in der Welt verkünden. Das eine ist, indem wir selber in dieser Welt auf Gott vertrauen. Indem wir dann eben auch so leben. Wir hängen nicht an der Welt. Sondern wir leben unser Gottvertrauen aus. Dann mache ich eben manche Sachen einfach nicht mit, die vielleicht auf der Arbeit von mir verlangt werden. Und wenn ich meinen Job verliere. Und indem wir, das ist der andere Punkt, uns nicht über die Welt erheben. Indem wir sie nicht verachten. Und ich denke, da sind wir, also zumindest ich bin da sehr angesprochen, ja, dass ich mir diese Leute anschaue und sage, die sind ja so stolz, die sind so kurzsichtig, die sind so selbstsicher, die sind so verblendet. Ich verachte sie, anstatt für sie zu beten. Habt nicht lieb die Welt, aber zeigt Gottes Liebe für die Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Und lass uns jetzt aufstehen.